Der Upskill-Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.
Herzlich willkommen zum Upskill-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch. Ich bin Geschäftsführer des EdTech-Startup Reteach in Berlin und Initiator des Upskill-Kompetenznetzwerks für digitale Weiterbildung. Heute im Gespräch ist Sven Schütt. Sven ist Geschäftsführer der IU. IU ist die größte Hochschule in Deutschland, die auch international tätig ist und schon seit über 10 Jahren nicht nur in der digitalen Lehre unterwegs ist, sondern auch in der digitalen Weiterbildung. Das heißt, zu den Lernenden der IU gehören nicht nur Studenten in der zweiten Bildungssäule, sondern vor allem sehr viele Mitarbeiter von Unternehmen. Und hier hat die IU in den letzten Monaten ein besonders spannendes Projekt ins Leben gerufen, nämlich die DB Academy. Das ist eine Corporate Academy der Deutschen Bahn, die natürlich überwiegend digital läuft. Und über dieses Modell und viele Erfolgsfaktoren in der digitalen Weiterbildung, vor allen Dingen die Completion Rate, die Lerngeschwindigkeit, die Kostenvorteile und damit die Akzeptanz von digitalem Lernen im Kontext von Corporate Learning, spreche ich sehr ausführlich mit Sven Schütt. Ein sehr spannendes, sehr intensives Gespräch und ich kann euch nur empfehlen, bis zum Ende dabei zu bleiben. Viel Spaß im Podcast mit dem Geschäftsführer der IU, Sven Schütt aus München.
Ja, moin Sven. Danke, dass du dir heute Zeit nimmst für unser Podcast. Ich habe gerade noch mal nach unserem Vorgespräch mir dein LinkedIn-Profil angeguckt. Du hast ja einen erstaunlichen Werdegang. Du warst mal ganz kurz sogar bei der Bundesagentur für Arbeit, aber danach viele Jahre bei der Hertie School of Government heißt es, glaube ich, und bis jetzt seit fast 10 Jahren Managing Director der IU. Vielleicht stellst du dich noch mal ganz kurz in Person vor und auch gleich gerne die Universität mit.
Also ich habe mein ganzes Leben schon mich mit Lernen beschäftigt, ganz ursprünglich während meiner Promotion und davor eher so mit der biologischen und neurowissenschaftlichen Seite des Ganzen, aber dann irgendwann war mir das ein bisschen zu basal im Sinne von Basic Research orientiert und dann hatte ich die Gelegenheit, 4 Jahre bei der Bundesagentur den gesamten Reformprozess mitzugestalten, war dann 2 Jahre bei der Hertie School of Governance, die ja auch so in den politischen Bereich Bildung versucht, neu zu denken und bin nun seit 10 Jahren hier bei der IU, Internationalen Hochschule. Wir sind also quasi seit diesem Sommersemester mit über 70.000 Studierenden Deutschlands größte Hochschule und was wir versuchen ist, Bildung, nicht nur Hochschulbildung, sondern eben auch Weiterbildung so lernerorientiert zu gestalten und dabei die digitalen Technologien so weit es geht zu nutzen, um damit Menschen eben auf, sagen wir, die Future Skills so gut wie wir es vermögen vorzubereiten.
Und ihr seid ja auch gar nicht neu in dem Thema Distanzunterricht. Das unterscheidet euch ja von vielen. Du sagtest vorhin, ihr macht das eigentlich schon seit 10 Jahren, wahrscheinlich noch mit anderen Medien. Aber lass uns vielleicht noch mal eine Kurzanalyse machen. Was war in den vergangenen 10 Jahren schon möglich? Was waren aber auch die Schwierigkeiten, das Ganze jetzt als Fernstudium abzubilden? Und dann gucken wir mal ein bisschen in die Zukunft.
Also wir waren schon, dadurch, dass wir vor 10 Jahren gestartet sind, in der glücklichen Situation, dass es damals auch schon vernünftiges Videostreaming und so weiter gab. Das heißt, so viel weitere, also basal technologische Entwicklung hat es seitdem gar nicht gegeben. Das, was jetzt in den letzten 2, 3, 4 Jahren möglich geworden ist, ist eher alles, was so im Bereich Natural Language Processing und Data und AI-driven Processes passiert. Und da eben erste Anwendungen zu nutzen, um am Ende die Lernerfahrung noch besser zu machen, vor allen Dingen besser zu personalisieren. Lernen ist ein sehr, sehr komplexer Prozess. So einfach ist das gar nicht, wenn man das gut machen möchte. Und zum Beispiel haben wir, ich glaube, als erste Hochschule weltweit sowas wie Instantaneous Online Exams eingeführt, sodass also jetzt schon bei uns seit 4 Jahren ne, Menschen quasi auf den Knopf drücken können und sagen, ja, ich will jetzt meine Online-Klausur starten und die aber auch so abgewickelt werden kann, dass ich dann, also mit allen, regularischen Rahmenbedingungen, ne, auch schummelfrei meine Klausur schreiben kann. Und entsprechend dessen gibt es viele kleine Bausteine, wie digitale Weiterbildung für den Lerner optimiert werden kann. Und da ist in den letzten 10 Jahren wahrscheinlich nicht die eine große Innovation passiert, sondern eher die vielen kleinen Dinge, die in Summe die Usability und auch die Personalisierung dieses Angebots einfach deutlich besser und leichter und damit auch lernbarer machen.
Ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass auf Seiten der Studierenden die Akzeptanz auch immer groß war, weil es war ja eine selbstgewählte Form der Ausbildung. Wie aber hat sich das in den Unternehmen dargestellt, die ja, und vielleicht gucken wir noch mal ganz kurz in euer Modell, wie sieht eigentlich sozusagen das Geschäftsmodell Weiterbildung aus und damit auch das Angebot? Ist das ein Angebot, was ihr an Unternehmen macht oder ist das ein Angebot, was, also ein B2B-Vertragsbeziehung oder ist es ein B2C, wo ihr dann auch über den Bildungsgutschein letztendlich arbeitet?
Also Lernen ist ja immer eigentlich ein B2C-Produkt. Unternehmen lernen nichts, es lernen immer Menschen was. Insofern, selbst wenn es ein B2B-Angebot ist, glaube ich zumindest dran, muss es als B2B2C gedacht sein. Wir sind überwiegend ein B2C-Anbieter, aber haben auch eine ganze Reihe von B2B-Angeboten. Wir selber haben also über 6000 Unternehmenspartner, mit denen wir unterschiedliche Bildungsangebote machen, unter anderem auch sowas wie duales Studium, ist ja auch eine Form von quasi Unternehmensweiterbildung oder ist zumindest an der Schnittstelle dazu. Was wir aber auch jetzt seit einiger Zeit machen, ist digitale Weiterbildung für die Upskilling-Herausforderung, vor der eben viele Unternehmen stehen, anzubieten. Zum Beispiel haben wir jetzt vor kurzem die sogenannte DB University aus der Taufe gehoben und damit ein Angebot geschafft für Mitarbeiter der Deutschen Bahn, ne, sich in solchen Neudeutsch Future Skills weiterzubilden und das in einer Form zu tun. Und dann nutzen wir unsere Erfahrung, die wir auch aus dem B2C-Bereich haben, dass das so gut wie möglich in ihren Arbeitsalltag passt, auch so, sagen wir, praxisorientiert wie möglich ist und gleichzeitig aber auch ihnen, sagen wir, nicht so viel Rahmen auch gibt, gerade in diesem Future-Skill-Bereich, nicht nur die direkte Anwendung zu verstehen, sondern eben auch die konzeptionellen Notwendigkeiten, um diese, also so im Bereich Data Science, AI, UX, Cybersecurity und so weiter. Das hat ja nicht nur, ich kann jetzt in einer bestimmten Programmiersprache programmieren, sondern ich muss auch die darunterliegenden Konzepte verstehen und in meinem Kontext anwenden können. Und das ist das, wie wir versuchen, unseren Lernprozess zu gestalten.
Das ist ja ein gutes Beispiel. Lass uns gerne mal, wenn es okay ist, an diesem Beispiel bleiben, weil es wird noch griffiger für die Hörer. Also das Beispiel DB, also Deutsche Bahn University Future Skills. Wie können wir uns das Format vorstellen? Ist das ein Hybridformat, synchron, asynchron?
Wir bieten alles, was wir machen, in beiden Formaten an. Die Lerner haben die Möglichkeit zu entscheiden, ob sie synchron oder asynchron oder eine Mischung aus beiden. Das haben wir auch. Wir haben so ein neues Format Learning Sprint entwickelt. Das orientiert sich an den Sprints, die es ja im Softwareentwicklungsbereich gibt, sodass das, wie gesagt, so eine Kombination aus synchron und asynchron ist. Und damit die jeweiligen Präferenzen der Lerner so optimal abzuholen. Wir haben relativ viel Kundenresearch, sozusagen Customer Research, in wie lernen Menschen investiert, tun das auch andauernd. Und es gibt nicht den Lernertyp, es gibt auch nicht die 3 Lernertypen, sondern es gibt also fast so viele Lernertypen, wie wir Lerner haben. Und entsprechend glauben wir, ist es wichtig, ein flexibles System und breites Angebot an Lernmöglichkeiten, das kann eher textbasiert sein, es kann videobasiert sein, es kann fragenbasiert sein, es kann eben synchron oder asynchron sein, das können unterschiedliche Medien sein, ne? Menschen, also all das bieten wir an. Wir haben sozusagen da wahrscheinlich das reichste Lernportfolio an Möglichkeiten. Ne? Das kann ein gedrucktes Skript sein, das kann eine App sein, ne? Das kann aber auch eher, sagen wir mal, ne, videobasiert, PowerPoint-basiert sein. Oder die Mischung aus all dem. Und genauso nutzen das auch unsere Lernenden, dass jeder dieser Lernenden das, was für ihn da das Richtige ist, raussucht und damit also auch den Lernprozess auf seine Bedürfnisse anpasst.
Wie groß können wir uns das vorstellen? Wie viele Teilnehmer gibt es an dieser DB University?
Die ist jetzt vor 3 Monaten gestartet. Ich glaube, wir haben jetzt, es ist eine Mischung aus Studienangebot und Weiterbildungsangebot. Das ist auch wichtig. Wir haben damit, also nicht nur mit der DB University, sondern wir machen das auch in anderen Kontexten, ein System geschaffen, diese scheinbare Trennung zwischen digitaler, nicht universitärer Weiterbildung und der universitären Weiterbildung aufzubrechen, indem wir alles das, was wir machen, in einer, also wieder neudeutsch, stackable oder modularen Form anbieten. Das heißt, du kannst eben einzelne Kurse wählen, die auch einen sinnvollen, sagen wir, Gesamtzusammenhang haben. Können also wirklich einzelne Kurse sein oder 3-4 Kurse. Und die setze ich dann zusammen, wenn ich das möchte, über längeren Zeitraum und kann so auch über einen längeren Zeitraum bis hin zu einem Bachelor- oder Masterabschluss arbeiten. Und genauso haben wir das dort auch gemacht, ne? Und entsprechend haben, also ich glaube jetzt, also direkt mit dem Start so die ersten 100 Personen gestartet in diesem Prozess und wir sind gerade dabei, das auszurollen. Also die Deutsche Bahn hat 300.000 Mitarbeiter. Insofern glauben wir zusammen mit der Deutschen Bahn, es hat ein sehr großes Potenzial. Wir haben vor kurzem eine Studie zur Lernbereitschaft sowohl von Beschäftigten als auch Menschen in Arbeitssuche durchgeführt und sehen dort, gar nicht so sehr verwunderlich, dass schon die Lernbereitschaft dieser Menschen sehr, sehr groß ist und auch das Interesse an Future Skills sehr, sehr groß ist. Präferenz ganz klar auf digitaler Weiterbildung liegt. Also in Summe wollen nur grob, also Post-Corona haben wir das gemacht, oder also quasi jetzt Anfang dieses Jahres, also Post-Corona sind wir noch nicht ganz, dass rund 80% aller Menschen entweder eine reine digitale, also vollständig online oder zumindest eine blended Form von Weiterbildung präferieren und nur 20% eine traditionelle wünschen. Viele Bildungsanbieter und auch andere Verantwortliche im HR-Bereich sind da noch ein bisschen wahrscheinlich auch geprägt durch die Prä-Corona-Zeit, in der weiß ich nicht, digitale Weiterbildung immer so ein bisschen als Second Best wahrgenommen wurde.
Ja, das ist in der Tat für uns alle, die sich damit beschäftigen, jetzt nicht überraschend, aber es ist wahrscheinlich, wie du sagst, es ist noch eine gewisse Wahrnehmungs- und Handlungsverzögerung in dem Markt zu beobachten, nicht? Was natürlich auch zu Bereinigungseffekten führt und dann natürlich so Unternehmen wie euch natürlich auch eine Riesenchance gibt. Bei Thema Skalierungsmöglichkeiten, ich meine, klar, ein Unternehmen wie die Deutsche Bahn, da kann man sich das gut vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass die Produktion dieser asynchronen Inhalte ja auch eine ganz schöne Investition ist. Geht ihr das so als auch jetzt als unternehmerisches Modell an, zu sagen, wir investieren da erstmal und können dann die Inhalte sozusagen auch skalieren, sogar in andere Unternehmen später rein?
Ja, absolut. Also wir haben einen höheren zweistelligen Millionenbetrag, also jetzt über die letzten Jahre da rein investiert und tun das auch weiterhin. Wir sind aktuell, sofern ich das zumindest weiß, global zumindest mal die Hochschule, die meisten neuen digitalen Studienprogramme startet. Dieses Jahr werden wir rund 50 neue Studienprogramme starten. Das ist extrem viel Content. Wir sind damit schon ein sehr großer Content-Produzent. Gerade in diesen Future-Skill-Bereichen nimmt sowas wie Artificial Intelligence. Wir starten jetzt in den nächsten 12 Monaten 8 weitere AI-Programme. Wir haben schon ein sehr breites Portfolio, aber wir glauben, dass das sozusagen so domainspezifisches Wissen beinhaltet. Wenn ich jetzt AI in autonomous driving mache versus AI in Natural Language Processing, das ist was ganz anderes. Und entsprechend ist auch da wichtig, dass ich, sagen wir mal, so spezifisches Wissen biete. Und dafür muss ich natürlich den Content bereitstellen und in also sehr qualitativ hochwertiger Form produzieren. Und wir glauben, ja, das lohnt sich. Aber das geht auch nur dann, wenn ich nicht einfach jetzt also hier eine Zoom-Session aufnehme und die dann quasi offline verfügbar mache, sondern ich muss ein gut durchdachtes Gesamt-Content-Konzept haben, das eben den Bedürfnissen meiner Lerner optimal gerecht wird und da natürlich hinein investieren.
Wenn man sich jetzt mal die Wettbewerbssituation anguckt, dann konkurriert ihr ja einmal international wahrscheinlich mit anderen Hochschulen, gerade den US-Hochschulen, nicht? Die ja da auch sehr viele Plattformen aufbauen, den B2C-Plattformen wie Udemy und so weiter. Aber ja dann in Deutschland auch zunehmend mit den herkömmlichen Bildungsinstituten. Wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe, was ist für euch der Wettbewerbsvorteil als Anbieter, der aus der Universität heraus agieren kann?
Also zumindest als universitärer Anbieter im Vergleich zu den meisten anderen, also nicht universitären Playern, sind wir damit derjenige, der das sozusagen komplett vertikal integriert machen kann. Und das, was ich vorhin meinte, wir haben, also glaube ich, weltweit die größte sozusagen, also vertikal integrierte Plattform an Content und Delivery aufgebaut, mit der eben sowohl kurze Weiterbildung, aber auch dann die Idee, dass entweder direkt hintereinander oder über einen längeren Zeitraum verteilt zu einem, also wirklich das, was so traditionell unter lebenslangem Lernen verstanden wird. Und das ist fast so ein Begriff, den ich ungern in die Hand nehme, weil er schon fast ein bisschen abgedroschen ist. Aber am Ende geht es darum tatsächlich, dass Menschen über ihr gesamtes Leben sich weiterentwickeln und insbesondere auch durch die schnelle technische Entwicklung, aber viele andere Dinge natürlich auch, auch immer wieder neue Dinge lernen können, was ja auch ein Geschenk ist, aber auch lernen müssen, weil einfach die Anforderungen des Arbeitsmarkts so sind. Und entsprechend sind wir also als Hochschule dann in der Lage, so ein integriertes Gesamtsystem zu liefern und damit, wie wir glauben, einen nennenswerten Mehrwert auch den Lernenden zu bieten, auch in Richtung Motivation. Eine der ganz großen Herausforderungen der MOOC-Plattform ist die Completion Rate, denn das ist, also Coursera hat ja jetzt gerade sein IPO gehabt, aber sie haben zum Thema Completion Rate nichts disclosed, wohl wissend. Also wir haben zumindest, also von Coursera weiß ich es jetzt nicht, aber ich weiß es von diversen anderen MOOC-Plattformen, auch LinkedIn Learn. Also vielleicht weiß es auch jeder, also von uns als auch der möglichen Hörer aus eigener Erfahrung, ne, die Completion Rate ist leider sehr, sehr gering. Also bei mir ist sie, also meine eigene Completion Rate von MOOC-Kursen, auch wenn ich die aus sicher aus anderer Perspektive mache, ist im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Also in unserem, in einem, sagen wir, digitalen Hochschulkontext ganz anders. Ne? Da hast du eine viel größere Completion Rate, auch durch die Motivation, Mensch, ne, ich will hier auch tatsächlich einen Abschluss erhalten, ich nehme das ernst und einen Abschluss hat eine andere Wertigkeit als einfach nur sich ein Video anzuschauen. Ist das gut, ist das schlecht, das weiß ich nicht, aber das ist für uns zumindest also ein ganz wesentlicher kompetitiver Vorteil.
Also Stichwort Completion Rate ist natürlich hochspannend. Wir hatten hier im Podcast auch schon mal zum Beispiel mit dem Gründer von Stackfuel gesprochen. Mhm. Das ist ein Anbieter für Data Analytics, also im vertikalen Bereich, ein Startup hier aus Berlin. Und ich meine mich zu erinnern, dass er sagte, vor allem sie haben es geschafft, die Completion Rate eigentlich durch unternehmensübergreifende Lerngruppen zu erhöhen. Nicht da das sozusagen das, was wir ja auch unter dem Stichwort oft kohortenbasiertes Lernen diskutieren, dass eben dieses Zusammenlernen, was ja dann eben auch Live-Komponenten, also synchrone Komponenten hat, man die Completion Rate steigern kann. Ist das jetzt bei euch auch ein Ansatz? Oder ich habe es gerade so verstanden, du sagst, die Motivation kommt eigentlich aus dem Abschluss heraus.
Also Completion Rate ist ein sehr komplexes Thema. Man muss sich immer klar machen, also wenn wir über Working Adults reden, dann ist das eine sehr belastete Zielgruppe und parallel zu seinen Arbeits- und sonstigen lebensfamiliären oder so weiter Verpflichtungen, also nicht nur jetzt ein Studium, sondern auch eine andere umfassende Weiterbildung abzuschließen, ist eine Herausforderung. Punkt. Und entsprechend gibt es viele Interventionen, und so sehen wir das auch, ne, sehr viele Interventionen, die man machen kann und soll, um, das ist ja am Ende der Outcome, um den es geht, ne? Und damit die Menschen wirklich dabei bleiben, wirklich was lernen und nachher auch davon, was in ihrem Leben haben, zu erhöhen. Wie gesagt, das ist ein bunter Strauß. Ja, auch soziales Lernen kann einen Beitrag leisten. Unsere Erkenntnis, ungefähr über die Hälfte der Lerner tut es das auch. Es gibt aber einfach, es sind nicht asoziale Menschen, aber es gibt einfach Menschen, die gerne alleine lernen, weil sie das auch besser können, ne? Und diese Gruppensituation nicht brauchen. Und ähnlich wie mit den Lernformaten ist das auch bei Study Progression Study Outcome, dass man auch hier möglichst auf die Person zugeschnittene richtige Maßnahme oder Intervention finden muss, um das zu gewährleisten. Also nur um so ein paar Beispiele zu nennen. Wie gesagt, unser Sprint-Konzept, ne, unser Learning-Sprint-Konzept ist eines, da kommt ja auch die Idee her, ne, da nimmt man sich Ziele vor, versucht sie zu erreichen und versucht sie auch in der Gruppe zu erreichen. Das ist ja dann so ähnlich, wie das in dem Software-Development-Prozess der Fall ist. Ein anderes ist aber auch sowas wie Study-Coaches. Ne, jeder von uns hat Study-Coaches. Wir versuchen auch, wir nutzen auch Data-Driven Methods, um zu identifizieren, Mensch, ne, hier ist jemand, der braucht wahrscheinlich eine Intervention, bis hin zu wirklich so, Practical Challenges, ne, dass tatsächlich auch die Anwendbarkeit und der Nutzen der Weiterbildung für das, was man auch immer so da draußen tut, ne, im wirklichen Leben, so gut wie es geht gewährleistet ist und damit auch die Menschen den Nutzen möglichst immer im Lernprozess im Blick haben. Question-based Ansätze sind eine Möglichkeit. Es ist ein sehr, sehr breiter Strauß von Interventionen, die in unterschiedlicher Personalisierung aus unserer Sicht notwendig sind, um das zu gewährleisten. Und das ist auch ein wesentlicher Fall unserer eigenen, sagen wir, Innovationstätigkeit oder weiteren Entwicklungen. Wie können wir das noch weiter optimieren? Und auch das haben wir mittlerweile gelernt, dadurch, dass wir jetzt auch international aktiv sind. Auch das ist zumindest kulturell nicht komplett anders. Aber die Prägung in unterschiedlichen Bildungssystemen ist auch unterschiedlich und entsprechend müssen wir uns auch darauf einstellen, dass das, was vielleicht in Deutschland eine angemessene Intervention ist, in anderen Ländern nicht so funktioniert und vice versa, dass man dort eben mit anderen Ansätzen dann aber trotzdem zu sehr guten Ergebnissen kommen kann.
Ihr werdet das ja auch alles messen. Es wird ja sehr spannend zu sein, dann auch in einem Jahr vielleicht zu sehen, ob ihr dann eben diese steigenden Faktoren wirklich auch herausmessen könnt, nicht aus den.
Also wir messen das täglich. Ich könnte jetzt nachgucken. Also insofern, ja, wir versuchen das natürlich andauernd zu messen und auch andauernd zu optimieren.
Ja, sehr, sehr spannend. Lass uns mal versuchen, so ein bisschen über die Vorteile noch zu sprechen. Wir haben ja immer noch Akzeptanzprobleme im Unternehmensbereich. Warum sich jetzt sozusagen die Einführung von digitalen Formaten der Weiterbildung lohnen kann? Ein wichtiger Punkt ist da ja mit Sicherheit immer das Thema Kosten. Und damit meine ich jetzt nicht nur direkten Kosten, sondern auch die indirekten Kosten, also Arbeitszeit, Reisezeit, aber vor allem diese indirekten Kosten, Arbeitszeit sind ja ein massiver Kostenfaktor in der Weiterbildung. Ich habe jetzt neulich in einem sehr spannenden Podcast aus der Corporate Learning Community, da gab es ein Interview mit, es war ein jemand, ich glaube, es war ein deutscher Maschinenbauer, die haben das wirklich mal gemessen, welche Geschwindigkeitszuwachs sie dort haben bei der Schulung von Vertriebsingenieuren. Und das waren unfassbare Zahlen. Also die haben letztendlich gesagt, dass die Lernzeit so auf 30% und weniger reduziert werden konnte. Kannst du dazu auch etwas sagen? Könnt ihr das auch schon messen? Und wie ist da der Diskussionsstand mit euren Unternehmenskunden?
Also durch am Ende Corona hat sich da schon die Akzeptanz massiv geändert. Also das, ich jetzt so in den letzten, Monaten hatte ich kein einziges Gespräch oder habe auch von keinem einzigen Gespräch gehört, wo Unternehmenskunden sagen, nee, das ist nicht das Richtige, sondern ganz im Gegenteil. Ja, das macht natürlich ganz, ganz viel Sinn, auch in dem, New Normal, was überhaupt Homeoffice und Office Work anbelangt. Auch da gibt es sicher schon die Notwendigkeit, dass ich digitale Lernformate anbiete und alles, was es da an, datenbasierten Research gibt, zeigt auch, dass die Effektivität kaum geringer ist und in Teilen auch höher. Und ja, auch die Geschwindigkeit schneller. Wir haben jetzt leider, weil es so kompliziert ist für uns, keinen direkten Unternehmenskontext, keine Daten, aber was wir uns auch mal angeschaut haben, ist ganz simpel die Lerngeschwindigkeit unterschiedlicher Lerner. Wenn ich einen klassenraumbasierten oder synchronen Ansatz habe, müssen die Menschen mehr oder weniger im gleichen Rhythmus lernen. Das ist die Idee eines synchronen Ansatzes. Wenn ich einen asynchronen Ansatz habe, dann können Menschen das in unterschiedlicher Geschwindigkeit, nämlich in der Geschwindigkeit, die sie selber für sich angemessen erachten, lernen. Und damit gibt es einfach vielleicht Menschen, die, in Anführungszeichen genauso langsam lernen wie in einem synchronen Ansatz, aber leider sind synchrone Ansätze eher an den langsamsten orientiert, weil man die Menschen ja auch nicht verlieren will. Das ist ja vielleicht auch ein legitimer Ansatz für synchrone Ansätze. Aber Menschen, die einfach das aufgrund ihres Vorwissens oder aufgrund ihrer generellen Auffassungsgabe das einfach viel schneller sich merken und erarbeiten können, für die ergibt sich also ein Faktor schnelle Lernzeiten, vor allen Dingen aufgrund von Vorwissen, das ist ja immer vorhanden, man hat ja nie eine komplett homogene Gruppe. Und dadurch haben wir selber gesehen, es gibt ungefähr eine Bandbreite von bis zum Faktor 5 im Sinne von Lerngeschwindigkeit für unterschiedliche Themen. Und dann kann man sagen, okay, die Mitte, wenn man Faktor 5 hat, das ist jetzt keine genaue Gleichverteilung. Aber das bedeutet, wenn ich von einem synchronen zu einem asynchronen Prozess gehe, und ein klassischer klassenraumbasierter Ansatz ist halt der synchrone, dann bin ich, mehr als zweimal schneller als das, was ich vorher erlebt habe, ohne nennenswert an Outcome oder Ergebnis oder Lernergebnis zu verlieren.
Wenn sich diese Kostenfaktoren und auch die qualitativen Lernfortschritte so in den Unternehmen, wenn die nachvollzogen werden, ne? Das heißt, wenn man auch in den Unternehmen die Erfahrung macht, sich das dann natürlich auch durch Austausch in den Unternehmens, in den Verbänden und so weiter herumspricht, müssten wir dann nicht eine relativ düstere Prognose anstellen für die Landschaft der deutschen Bildungsanbieter, gerade die vielen selbstständigen Trainer und Coaches, die immer noch mit analogen Präsenzformaten nicht nur agieren, sondern ja auch versuchen, sich sozusagen noch die nächsten 10 Jahre zu gestalten. Ist das überhaupt noch, gibt es da überhaupt noch Chancen? Oder würdest du sagen, es hängt einfach von den Inhalten ab, dass ihr ja auch in bestimmten Bereichen könnt ihr skalieren, nicht? Du hast gerade sehr viel auch jetzt technische Themen angesprochen, aber im Bereich so der Führungskräfteschulung, wo ja auch viele unterwegs sind, viele Coaches, wird man ja diese Skaleneffekte gar nicht heben können.
Zumindest nicht ganz in dem Umfang. Und ja, Soft Skill ist immer noch eine gewisse Herausforderung. Jetzt kann man ja sagen, in den letzten 12 Monaten mussten ja auch alle, weiß nicht, traditionellen Präsenzanbieter ohnehin umstellen und haben ja auch selber damit viel Erfahrung gesammelt und gesehen, ja, so viel verliert man gar nicht in der Interaktionstiefe oder Interaktionsqualität, wenn das Ganze digital stattfindet. Es wird schon weiterhin das Bedürfnis in Formaten geben, dass es komplett, also wie das vorher war, rein präsenzorientierte, nicht online begleitete, also nicht blendete Maßnahmen gibt. Also ich glaube, die werden aussterben. Über welchen Zeitraum kann ich jetzt auch nicht sagen. Das macht aus vielerlei Gründen keinen Sinn. Aber im Blended-Bereich wird es weiterhin Angebote geben und entsprechend können auch diese Menschen da einen großen Beitrag leisten, aber eben dann für Dinge, wo auch dieses Format ein gutes Format ist und es gerechtfertigt ist und eben nicht für reine Wissensvermittlung, wo diese asynchrone Wissensakquisition der Lernenden viel, viel effizienter, besser, schneller, einfacher ist. Bis hinzu, auch das spielt eine wichtige Rolle, nicht nur die Lerngeschwindigkeit selber, sondern auch die Lernmöglichkeit, Zeiten zu nutzen, die ich eben sonst dafür nicht nutzen konnte. Also bis hinzu, das ist wichtig für Unternehmen, dass Menschen auch bereit sind, außerhalb ihrer Arbeitszeit mal was zu lernen, was Legitimes ist. Aber auch andere, was auch immer, Rüstzeiten, Reisezeiten, also Reisezeiten gab es jetzt nicht ganz so viel, aber zum Beispiel bei uns, in unserer App, also bauen wir gerade so eine Text-to-Speech-Funktionalität auch auf große Nachfrage unserer Studierenden ein. Wir haben zwar auch sowas wie Podcasts, aber es gibt einfach viele Situationen, da sind die Menschen unterwegs und können damit auch nochmal mehr Lernzeit in ihrem Leben für sich erschließen.
Okay. Wir haben jetzt viel über die Lernenden gesprochen. Lass uns auch nochmal über die Lehrenden sprechen. Was für, wie habt ihr es eigentlich geschafft, eure Lehrer oder eure Dozenten, ist wahrscheinlich der bessere Begriff, Dozentinnen
Professoren,
und Dozenten, ja. Professoren, auf diese digitale Unterrichtsmethoden umzustellen? Und dann vielleicht auch mal, welche Perspektiven gibt es eigentlich für Trainer, die jetzt sozusagen sich auch sozusagen in dieser Transformationsphase befinden? Gibt es für die auch bei euch Perspektiven?
Also wir rekrutieren, also Kraft unseres Wachstums, natürlich auch sehr viele neue, also Professorinnen und Professoren und auch dann also entsprechend Dozenten. Und in dem Rekrutierungsprozess berücksichtigen wir natürlich die Anforderungen, die wir brauchen. Und Menschen, die, ich sag mal, aus welchen Gründen auch immer, und das ist ja nichts Illegitimes, ne, ganz klassische Präsenzunterricht, also nur Präsenzunterricht bevorzugen, das sind, die werden bei uns nicht glücklich. Das machen wir natürlich auch transparent. Und auf eine gewisse Art und Weise sind bei uns solche lehrenden Menschen, also nicht jeder von denen ist ein YouTuber, aber also ein Teil dessen, wenn man sich bei uns bewirbt, ist auch, ich muss ein Video, also ein Bewerbungsvideo sozusagen mit einsenden, einfach damit man zeigt, okay, das Format ist für mich eins, mit dem ich nicht nur gut umgehen kann, sondern auch mit dem ich gerne umgehe und das ist für mich eine gute Sache und entsprechend dadurch, dass wir auch selber unser Format kontinuierlich weiterentwickeln, das tun wir natürlich auch mit unseren Lehrenden, suchen wir da auch Menschen per se, die die Freude daran haben, die digitalen Möglichkeiten, die es so gibt, einfach weiter auszuschöpfen und damit ändert sich die Rolle der Lehrenden hin von einem, ja, sozusagen synchronen, präsenzorientierten Wissensvermittler hin zu einem Coach, der eher den Lernprozess der Lernenden mitsteuert. Wo ich jetzt immer sagen würde, das ist ja eine gute Sache, ne, dass ich jetzt eine Vorlesung 23 Mal hintereinander das Gleiche abrattere, ne, ist jetzt für niemand eigentlich eine sehr befriedigende Angelegenheit, sondern zu sagen, ja, das mache ich zwar einmal und mache das auch qualitativ so gut, wie ich kann, mit all den Möglichkeiten, die man halt, ne, in so einer Aufbereitung dann auch hinein investieren kann. Und danach nutze ich eher meine Zeit, um, also eher in Form von Coaching, das muss jetzt nicht immer One-to-One-Coaching, das kann auch eher so Gruppencoaching oder, ne, praktische Aufgaben zu vermitteln, ne? Also eher in so einem Flip-Classroom-Approach den Lernprozess mitzugestalten. Und diesen, also, ne, alle Menschen, die sich darauf einlassen, die werden auch in der Zukunft viele und ich glaube nicht weniger Aufgaben als heute finden. Menschen, die sehr, ne, an dem alten Format hängen, das wird zumindest mengenmäßig weniger werden. Es wird nicht komplett aussterben, aber ja, das liegt in der Natur der Entwicklung. Ich glaube aber auch meine Erfahrung, ne, mit all den schlimmen Dingen, die durch Corona passiert sind, aber zumindest da auch einen positiven Beitrag geleistet, dass eben jeder Lehrende, also das heißt jetzt wirklich ein Lehrer, ne, oder Lehrerin, beziehungsweise eben Professorin oder auch andere, ne, Trainer, Coaches in der Weiterbildung, die alle mussten sich mit diesen neuen Formaten auseinandersetzen. Und also so alles das, was ich an anekdotischer Rückmeldung da bekommen habe, ist eigentlich eher positiv, wie viele Möglichkeiten das doch dann auch eröffnet, auch neue Möglichkeiten, die vorher gar nicht so bewusst waren.
Und ich habe noch zwei Fragen. Das eine ist das ganze Thema nochmal internationaler Wettbewerb. Wie seht ihr dort die internationalen Anbieter, vor allem natürlich LinkedIn Learning, Udemy, wie stark könnt ihr euch dort oder wodurch könnt ihr euch differenzieren, wie ernst nehmt ihr diesen Wettbewerb? Und das zweite ist, Du sagtest ja vorhin, du wärst auch mal bei der Hertie School gewesen. Wie siehst du das ganze Thema GovTech, also die Notwendigkeiten, auch die Möglichkeiten, diese Future Skills, von denen ihr jetzt gerade im DB-Projekt sprecht, auch in den ganzen öffentlichen Sektor zu übertragen?
Okay, zur ersten Seite. Wir glauben, diese, sagen wir mal, vertikale Integration des gesamten Lernprozesses und den komplett zu ownen, das ist sehr, sehr wichtig. Also jetzt bleiben wir mal beim Universitätsstudium, aber eine digitale Weiterbildung ist gar nicht so weit davon weg, wenn es eine etwas umfassendere ist. Das ist eine der komplexesten B2C-Produkte dieser Welt. Es gibt wenige Sachen, die so kompliziert sind und so viele unterschiedliche Dinge beinhalten. Und deswegen ist es so wichtig, dass man eben das in allen, also von Content-Produktion, ne, zu, weiß nicht, Onboarding, aber dann auch, ne, Delivery, Outcome-Management und so weiter, ne, Prüfung komplett owned im Sinne von die gesamte Prozesskette gestalten kann und damit auch so optimal auf den Nutzer ausrichten kann. Und ich glaube, da haben wir einfach dadurch, dass, ne, dieser Higher Education Bereich mit Hochschule sicher, das sind ja unterschiedliche Tiefen, haben wir einen Vorteil gegenüber sowas wie LinkedIn Learning, aber auch sowas wie MOOC-Anbieter, die eben in der Regel nicht die gesamte Wertschöpfungskette in dieser Form ownen, was nicht bedeutet, dass sie trotzdem einen großen Beitrag leisten, aber das ist zumindest auch im internationalen Kontext unser großer Vorteil. Das vielleicht zur ersten Frage und zur zweiten Frage, als jemand, der ja auch mal da gearbeitet hat, das ist sehr schwer, dadurch, dass in Summe, also ich sag mal, digitale Talente nicht ihre Naturheimat im öffentlichen Bereich finden und öffentliche Unternehmen auch nicht zuletzt wegen der Vergütungsstruktur wirkliche Herausforderungen haben, im digitalen IT-Bereich die Talente zu finden, die sie eigentlich bräuchten. Deswegen arbeiten dort auch, weiß ich nicht, wirklich Heerscharen von Beratern, weil es gar nicht anders geht, weil der öffentliche Dienst- und Tarifvertrag sowas gar nicht hergibt. Umgekehrt hat eigentlich die öffentliche Verwaltung einen Riesenvorteil, wenn es an Weiterbildung geht, nämlich, dass die Verwalter auch von Mitarbeitern in der öffentlichen Verwaltung ja mehr oder weniger lebenslang ist und damit auch, also wenn man das mal als Investment Case auf Arbeitgeberseite sieht, ne, die Bereitschaft und, ne, das Interesse in so eine digitale Weiterbildung zu investieren, also am allergrößten im Governmental-Bereich sein sollte.
Aber ihr habt noch kein Pilotprojekt, also analog zu der Deutsche Bahn University gibt es noch kein, wobei die Deutsche Bahn ja eigentlich fast ein öffentliches Unternehmen ist, kann man ja fast spöttisch sagen.
Genau, weil also zumindest ist der einzige Gesellschafter der Staat, ne, das muss man ja sagen. Also insofern ist es, also ist sicher ein bisschen eine Mischsituation, ne, das ist auch so, wenn man das sich genau anschaut. Wir haben also auch mit der Bundesagentur, ne, in der Initiative versuchen wir jetzt aber tatsächlich nicht so sehr für die eigenen Mitarbeiter der Bundesagentur, sondern eher dadurch, dass die Bundesagentur natürlich auch in dem Bereich viel Macht haben wir, also versuchen wir auch einen Beitrag zu leisten, wie in Summe die digitale oder wie die Weiterbildungslandschaft in dem Bereich digitaler vielleicht gestaltet werden kann, haben da vor kurzem die IU Akademie ins Leben gerufen, um also zumindest mal auch ein Beispiel zu zeigen, wie sowas machen kann, sind auch da bereit und haben auch damit schon angefangen, mit also Playern in dem Bereich zu kooperieren und auch am Ende, ne, sozusagen unser Portfolio nutzbar zu machen. Aber sonst, nein, stimmt nicht ganz. Wir haben zum Beispiel mit der hessischen, also das ist aber so ein bisschen punktuell, ne, mit der hessischen Landesregierung haben wir interessanterweise eine Initiative, so ein bisschen im Bereich Steuer und Daten, ne, da sozusagen Nachwuchs auszubauen. Und wir bieten, also wir haben das größte Public Management Programm Deutschlands, also als digitales Studium, und haben dort auch sehr viele digitale, also Kompetenzen sozusagen mit eingebaut, haben auch mit vielen Kommunen durchaus Kontakt, machen das aber im Moment eher, also eigentlich ist es mehr B2C als B2B, aber das sind dann halt Mitarbeiter, ne, also öffentliche Angestellte, die an unseren Angeboten teilnehmen, aber die zum Teil auch durchaus finanziert durch den Arbeitgeber das tun, aber auf ihre eigene Initiative hin. Und wir glauben, dass, also angesichts dessen, was ich vorhin gesagt habe, ne, der öffentliche Arbeitgeber hat das Beste rational dort hinein zu investieren. Leider muss man sagen, als jemand, der auch aus einer solchen Organisation heraus, also eine Zeit lang war, ist natürlich, es gibt keinen Konkurrenzdruck im öffentlichen Sektor und damit ist immer die Geschwindigkeit und Bewegungsbereitschaft einfach eine andere als in Unternehmen, die unter Marktdruck stehen. Das ist so, wird sich nie ändern.
Trotzdem brauchen wir natürlich diese Future Skills, nicht? Also jetzt nicht nur IT, sondern wir brauchen letztendlich auch agiles Arbeiten etc. pp., nicht? Also alles das müssen wir ja auch mal irgendwie in den öffentlichen Dienst rüberkriegen, dass wir da ein bisschen mehr Geschwindigkeit kriegen.
Gibt es aber auch viele Initiativen im positiven Sinne, muss man wirklich sagen. Also wir selber haben da auch einige Fakultätsmitglieder. Ich mache ein bisschen Werbung für die reformorientierten Menschen in diesem Sektor. Da gibt es mehrere, also zum Beispiel wie die Bundesagentur jetzt die Riesenherausforderungen in der ganzen Krise auf der IT-Seite bewältigt hat. Das ist auch beachtenswert, ne, in kurzer Zeit. Und das haben die Kollegen auch nur hinbekommen, dadurch, dass sie das halt eben mit agilen Methoden versucht haben und so weiter. Also insofern ist es nicht so, dass es da keine Pflänzchen gibt, aber es gibt natürlich auch ein doch recht großes Beharrungsvermögen.
Super. Sven, tausend Dank. Das waren mega spannende Einsichten und wir halten nochmal fest, ihr rekrutiert. Das heißt, wenn jetzt hier Trainerinnen zuhören, die so ein bisschen mal gucken wollen, finden sie bestimmt bei euch auf der Webseite eine Anlaufstelle.
Das ist so. Super. Herzlichen Dank, hat mich gefreut.
Danke, Sven.
Dank dir. Tschüss. Tschüss.
Ja, das war unser heutiges Podcast mit Sven Schütt, dem Geschäftsführer der Hochschule IU. Ich danke wie immer fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr unseren Podcast im Kollegenkreis weiterempfehlen möchtet. Viele Grüße aus Berlin.
Der Upskill-Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.